Habt ihr euch eigentlich schon einmal damit beschäftigt, wie sicher eure Kanzlei vor Cyberangriffen ist? Oder verlasst ihr euch da ganz auf die Strukturen eures IT-Dienstleisters oder anderer Anbieter? Das kann nämlich gefährlich sein, sagt Elisa Lutz. Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Verhört. Elisa Lutz ist selbst Steuerberaterin, sie ist Geschäftsführerin bei AVI Contax und beschäftigt sich intensiv mit Themen aus dem Tech-Bereich. So zum Beispiel auch mit dem Thema Cybersicherheit. Warum das so wichtig ist, aus welchen Säulen ein solides, sicheres Fundament besteht und warum Kanzleien nicht umhin kommen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, das verrät sie in der heutigen Folge. Mein Name ist Florian D. Weber. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim heutigen Verhör mit Elisa Lutz.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Meine erste Frage, Elisa, ist, wie kommst du dazu, dich mit dem Thema Cybersicherheit, Cybersecurity zu beschäftigen?
Ja, das ist eigentlich ganz spannend, aus der Not heraus, wie immer, aus dem Bedarf heraus, weil man vor Probleme gestellt wird und Lösungen finden muss. Ich bin in der Gruppe, wo ich jetzt arbeite, als Steuerberaterin tätig, aber auch aus der IT-Perspektive. Ich leite quasi den IT-Bereich, den Tech-Bereich und da betreuen wir die Kanzleien mit Digitalisierungsberatung, mit IT-Themen und vor allem ist es auch ein Thema dann die Sicherheit, ja, die IT-Sicherheit. Und so kam das Thema zustande, aus Problemen heraus, die in Kanzleien entstanden sind und auch aus kritischen Situationen.
Kannst du davon erzählen, was da so eine kritische Situation war oder was diese Probleme sind, die da begegnet sind?
Also klassische Fälle, das ist ja so ein Punkt, die Steuerberater fühlen sich ja sehr sicher. Da beschäftigen sich die wenigsten und Steuerberaterinnen, da beschäftigen sich ja die wenigsten mit diesem Thema, weil sie sagen, ha, die DATEV, die kümmert sich oder ich habe meinen Dienstleister, der kümmert sich, meinen IT-Dienstleister und ich muss mich damit nicht beschäftigen. Und dadurch kommt eine sehr starke Sorglosigkeit und also konkrete Beispiele, was in Kanzleien auch wirklich passiert. Hauptsächlich sind das drei Bereiche. Das eine ist die klassische Phishing-Mail-Problematik. Da schützt mich auch kein DATEV. Da kommt eine E-Mail, da steht, PayPal wurde hier bei Ihnen ein Angriff registriert, geben Sie Ihre Zugangsdaten nochmal neu ein oder eben geben Sie eine E-Mail von Microsoft, eine vermeintliche, geben Sie Ihre Microsoft-Zugangsdaten ein, Ihr Passwort ein und weg ist es oder Ihr E-Mail-Passwort und weg ist es, das E-Mail-Postfach wird gekapert und dann gehen da tausende E-Mails raus von meinem Postfach an mein Adressbuch wird gekapert und so weiter. Dann gibt's die klassischen Ransomware-Angriffe, das bedeutet Lösegeld. Ja, also meine Daten werden übernommen, werden verschlüsselt. Es werden Daten verschlüsselt und ich kann nicht mehr zugreifen. Und ich muss dann irgendwohin ein Bitcoin überweisen, damit meine Daten wieder freigegeben werden. Das ist ein häufiger Fall. Das kommt tatsächlich bei bestimmten technischen Konstellationen auch in Kanzleien vor. Habe ich bei Rechtsanwaltskanzleien noch einige Male gesehen. Ja, und dann gibt's eben so Betrugsfälle mit die klassische der CEO-Fraud. Das ist so, es kommt eine E-Mail von Mitarbeitern vermeintlich, ja, von einem Kollegen mit einer Web.de-Adresse oder Gmail-Adresse. Könntest du mir bitte die Auslagen erstatten oder meine Bankverbindung für die Gehaltsabrechnung hat sich geändert. So, und dann wird das in der Lohnabrechnung neu hinterlegt und dann wird das Gehalt, es ist dann auch häufig, wir hatten wirklich diesen konkreten Fall, da war dann eine Volksbank Berlin, das sah alles ganz recht glaubwürdig aus, der einzige Faktor war nur, der Mitarbeiter hatte die Kollegin aus der Lohnabteilung gesiezt, ja, können Sie bitte meine neue Bankverbindung hinterlegen und die zwei waren aber eigentlich per Du und dann ist sie misstrauisch geworden, hat nachgefragt, sag mal, wieso hast du mich denn da gesiezt in der E-Mail und dann hat er gesagt, welche E-Mail? Und dann kam raus, das ist halt einfach jemand mit einer falschen E-Mail-Adresse, der sich als die Person ausgibt. Ja, sagen wir ein Martin Schmidt, aber es ist eben nicht der Martin Schmidt @web.de, sondern jemand mit einem Fake-Konto mit einem Fake-Account und das passiert dann schnell oder auch, dass die Geschäftsführung irgendwie in die Finanzabteilung eine E-Mail schreibt mit meinem Namen, sogar vermeintlich mit meiner E-Mail-Adresse, bitte überweist mir die und die Auslagen, bezahlt die Rechnung bitte ganz dringend an dieses Konto in Spanien. Und das sind die konkreten Fälle, die ich auch alle drei schon gesehen habe.
Das finde ich, ich finde das wirklich total verrückt, weil ich glaube, diese Phishing-Mail kennt jeder irgendwie, aber jetzt auch gerade das letzte Beispiel, das du gemacht hast mit der Gehaltsabrechnung, da sind wir sowas von mitten in diesem Thema drin und da finde ich, braucht es gar nicht mehr, um die Relevanz deutlich zu machen, denn du musst dir mal überlegen, was für ein Riesenglück das in diesem Fall war, dass sie einfach da drüber nachgedacht hat und nicht gedacht hat, naja, wird er halt schnell geschrieben haben und diese Bankdaten geändert hat. Denn da sprechen wir ja dann sofort von ein paar tausend Euro. Und dann lass es ein Monat sein, wo du im Urlaub bist und nicht sofort aufs Konto schaust. Und ich schaue zum Beispiel da auch erstaunlich unregelmäßig drauf. Und dann sind es ein paar tausend Euro.
Richtig, genau so ist das. Und diese Fälle, die kommen, die nehmen extrem zu. Diese Fälle sind, also ich habe neulich gelesen, es gibt eine Studie von dem Branchenverband Bitkom, der Schaden durch solche Angriffe, durch Cybersecurity-Angriffe für die deutsche Wirtschaft lag im Jahr 2024 bei 148 Milliarden Euro. Also das sind keine kleinen Beträge, das ist sehr relevant und da kann das eigentlich jeden erwischen. Also es ist auch mittlerweile so, dass wenn man sich umhört, ich bin auch immer wieder überrascht, wenn ich mit Mandanten spreche, wenn ich mit Kanzleien spreche, wie häufig jemand schon Erfahrung gehabt hat mit, also Phishing-Mails, mit, also auch wirklich drauf reingefallen, mit Passwörter versehentlich irgendwo eingegeben, wo man es nicht hätte dürfen und so weiter. Kommt viel, auch Kreditkartenbetrug, das kommt viel häufiger vor, als man es denkt. Und es ist vielen dann auch peinlich, weil man vermeintlich denkt, Mensch, das erzähle ich jetzt keinem, dass ich diese E-Mail angeklickt habe. Aber das sind sehr kritische Fälle und gerade in der Steuerberatungsbranche besonders kritische Fälle, weil wir ja noch mit den Mandantendaten und mit dem Berufsgeheimnis als Berufsgeheimnisträger ja ganz besonders heikel eigentlich und besonders vorsichtig sein müssen, besonders heikles Thema, das bei uns ist.
Es ist irgendwie so, das finde ich auch fast ein bisschen verrückt, denn, also ich kann das ganz offen zugeben, mir wäre das beinahe auch mal passiert, so zu Beginn, als diese Phishing-Mails zugenommen haben, hatte ich mal eine Mail von PayPal bekommen und dachte, naja gut, muss ich halt da das Passwort ändern. Und auf der nächsten Seite hatten die Gott sei Dank dann nach den Kreditkartendaten gefragt, wo ich dachte, naja, also Moment mal, jetzt ist es schon komisch. Aber das passiert ja so unglaublich schnell, dass man auf sowas draufklickt, gerade weil diese Mails ja immer und immer besser gemacht werden. Also du kannst die, genau wie du es gesagt hast, ja nicht mehr unterscheiden. Und jetzt kommt ja ein ganz großes Problem. Wenn ich jetzt natürlich auch noch eine Scham habe, das dann irgendwie meinem Chef, meiner Chefin zu sagen, gerade in kleinen Kanzleien, dann haben die nicht mal eine Möglichkeit, dieses Problem aufzudecken. Das heißt, es ist passiert und ich habe aber gar keine Chance als Kanzlei, was dagegen zu tun.
Also manchmal ist es tatsächlich zu spät. Die betroffene Person muss es ja auch selbst merken. Es gibt noch einen Fall, der auch gelegentlich vorkommt. Und zwar ist das seltener, aber kommt auch vor, nämlich dass angerufen wird. Also es kommt ein Anruf vermeintlich von irgendeiner IT oder von Microsoft. Und da auch wieder geben sie ihre Passwortdaten jetzt mal durch. Wir haben bei ihnen einen Sicherheitsvorfall. Und dann müssen wir müssen jetzt ihr Konto zurücksetzen. Und dann sind die Leute erstmal kurz aufgeregt und panisch. Und bei diesem Fall vor allem realisieren die manchmal erst gar nicht, dass das ein Betrugsfall ist. Wichtig ist deshalb, und das sage ich immer, also in jedem Unternehmen und aber auch in jeder Kanzlei, man muss halt eine IT-Richtlinie, es ist wichtig, eine IT-Richtlinie für die Mitarbeiter zu haben. KI-Richtlinie ist gerade auch so in aller Munde, wie arbeite ich mit KI, wie gehe ich mit KI um? Aber ich sollte eine IT-Richtlinie in der Kanzlei haben. Also es gibt viele verschiedene Schutzmaßnahmen und Möglichkeiten und Wege, wie eigentlich jeder an dieses Thema herangehen sollte. Vor allem aber, und ich habe da immer drei Säulen, ja, das eine ist die Technik, Hard- und Software, ja, ist ja klar, muss man schauen, dass da Updates gemacht werden, also da könnte ich allein schon Stunden erzählen, was es da alles gibt. Das zweite ist organisatorisch, ja, wie sind die Prozesse, wer hat welche Zuständigkeiten, kann es sein, dass diese Person mich kontaktiert zu diesem Zweck, kann es sein, dass hier ein Passwort nochmal abgefragt wird und so weiter, also die Prozesse klar regeln, organisatorisch alles sauber regeln oder auch wann wird welches Update gemacht und das dritte ist der menschliche Faktor und der ist ganz klar der größte Sicherheitsfaktor.
Auf jeden Fall.
Da kann er nichts dafür, ja, da ist er halt in seinem Arbeitsalltag in vielerlei Hinsicht, ganz häufig höre ich auch, das ist mir nur passiert, weil ich so im Stress war. Ich hatte so viele E-Mails nach dem Urlaub, habe das schnell durchgeklickt und dann habe ich da drauf geklickt und plötzlich war da schon der Computer gesperrt oder was auch immer. Und Das ist der Punkt, also eine IT-Richtlinie und Schulungen für die Menschen, die dann im operativen Tagesgeschäft sich auskennen müssen, sowas erkennen müssen. Und das ist ein ganz großer Faktor. Und in so einer IT-Richtlinie steht dann eben natürlich auch drin, wenn ich den Verdacht habe, dass irgendwas schiefgelaufen sein könnte, dann muss ich mich auch sofort bei der IT melden. Mhm. Auch klar die Anweisung, die Regelung. Und dann geht es da gar nicht um Scham oder irgendwas, sondern um Schadensbegrenzung.
Ja, das ist ja häufig das Problem, genau was du sagst, dass es einfach das Kind schon in den Brunnen gefallen ist in ganz vielen Fällen, gerade bei diesen Phishing-Mails, weil da reicht ja häufig ein Klick und sofort wird dir Software, Schadsoftware runtergeladen und dann ist es ja im Prinzip schon zu spät.
Genau.
Ich finde es total spannend, da nachher mal reinzuschauen und finde diese drei Säulen, das da zu unterteilen, total spannend, wobei ich echt glaube, dass es für die menschliche wahrscheinlich die größte Schwierigkeit ist, da irgendwie, die wird sich nicht komplett lösen lassen. Auch technisch wird sich wahrscheinlich nicht komplett alles lösen lassen, aber vieles. Denn wenn man vielleicht gerade mal so in dieses Menschliche reinspringt, dann klar kannst du Schulungen machen, aber da kann man auch ganz ehrlich sein, solche Schulungen klickt man halt dann oft auch doch durch, oder? Weil man denkt, naja, das wird uns schon nicht betreffen. Genau das, was du eingangs gesagt hast.
Ja, also dieses Bewusstsein für das Risiko schaffen ist natürlich wichtig und meiner Meinung nach eine ganz, ganz sinnvolle Maßnahme ist, nicht nur die sitzen drin und hören sich eine Schulung an, sondern auch Phishing-Mail-Trainings. Das bedeutet, das Team, die Mitarbeiter bekommen regelmäßig hin und wieder Phishing-Mails zugeschickt von einem Anbieter, der das als Training eben auch angeboten hat und die Fortbildung dazu und die Schulung dazu gemacht hat. Und danach gibt's hin und wieder diese Phishing-Mails aus intern, die dann genauso Unsicherheiten überführen sollen. Und dann klickt man die an oder nicht. Und da kann man dann eben sagen, das erkenne ich als Phishing-Mail oder es passiert. Und da, wo es passiert, erkennt man dann auch, okay, wer hat da noch Bedarf? Und das weckt, also meine Erfahrung ist, das ist toll, die Phishing-Mail-Trainings, weil die Leute dann doch das aufrüttelt. Dann geht dann so ein Fenster auch auf und sagt, so, jetzt bist du uns ins Netz gegangen, was sagst du jetzt? Ja, und da sind die dann schon kurz, da erschrecken die sich schon kurz. Klar. Also diese aktiven Trainings, man denkt nach Monaten nicht mehr daran, dass man die Schulung gemacht hat. Und dann kommt sowas und das sieht sehr echt aus, sieht aus wie wirklich aus der eigenen Abteilung oder von der eigenen Chefin und man klickt drauf und dann sind die doch, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, haben schon ein gewisses Bewusstsein dafür und besser, es passiert im internen Training, also bei den Test-Phishing-Mails, als dann von einem externen.
Total. Ich habe sowas in der Vergangenheit auch schon erlebt in Unternehmen und muss sagen, ich werde den Unternehmensnamen jetzt an der Stelle nicht sagen, aber die haben sich das auch echt gut ausgedacht und das war so eine ganz einfache E-Mail mal, die ich da in der Vergangenheit bekommen habe und ich habe Gott sei Dank nicht drauf geklickt, aber es war ein reiner Zufall. Die hatten nämlich irgendwie gefragt, ein Kollege, eine Kollegin hat in der Kantine heute jemanden gesehen und kriegt die Person nicht mehr aus dem Kopf und ob man nicht helfen könnte, weil es hier unter dem Link kannst du dir ein Foto der Person angucken und ob die jemand kennt. Und natürlich also greift ja total fies so den Drang an, da helfen zu wollen und natürlich die Neugier auch.
Neugier. Ne? Wer ist das? Vielleicht bin ich das. Ja.
Genau, ganz genau. Und zack, hast du drauf geklickt und das finde ich tatsächlich auch extrem, extrem gut. Du hast gerade gesagt, es gibt Anbieter, die sowas ganz spezifisch machen auch.
Ganz genau. Also vieles kann man selbst regeln, auch selbst informieren und selbst schulen, aber im Unternehmen und in der Kanzlei, aber es macht immer Sinn, sich für bestimmte Themen Profis zu holen. Und so wie man ja auch seine Fachfortbildungen mit Profis macht, gibt es unterschiedliche Anbieter dafür. Es gibt Dienstleister, die sogar ein vollumfängliches Angebot machen, das ich für sehr sinnvoll halte. Zum einen eine Cybersecurity-Versicherung kann Sinn machen. Das heißt, in Angriffsfällen wird man zum einen abgesichert gegen finanziellen Schaden, zum anderen aber auch gegen quasi Reputationsschäden, die da entstehen können, Datenschutzthemen, die da entstehen können. Und gleichzeitig bieten diese Anbieter im Zusammenhang mit Versicherung oder auch mit Programmen, wir helfen ihnen, wenn sie so, also die bieten dann wirklich ein Programm an, wenn sie so einen Fall haben. Wie gehen sie damit um? Das sollte auch jedes Unternehmen und jede Kanzlei und jeder Unternehmer sollte eben einen Notfallplan haben. Ja, wenn bei uns etwas passiert, wer ist dann zuständig? Wer kümmert sich? Bei wem müssen wir das melden? Wer muss aktiv werden? Wie gehen wir damit um? Und in diesem Zusammenhang gibt es da Anbieter, die eben auch gleichzeitig die Schulungen, Fortbildungen machen, und dann auch die Phishing-Mail-Trainings.
Also das glaube ich auch, dass es total sinnvoll ist und spannend ist, sich das anzugucken. Aber man kann sich ja eine Stufe, bevor wir auch gleich so in die Lösungen nochmal insgesamt reinspringen, Elisa, ja schon die Frage stellen, ist der Gedanke nicht möglicherweise auch ein bisschen berechtigt, dass ich als Steuerkanzlei sage, naja, was wollen die denn von mir? Ich bin ja als Steuerkanzlei nicht interessant. Das ist natürlich jetzt, das sehen Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, du schmunzelst schon, also kann ich mir schon vorstellen, was die Antwort ist.
Ja, die Frage ist, die meisten sagen nicht, wir sind ja nicht interessant, weil interessant ist jeder, der in irgendeiner Form dann ein Lösegeld bezahlen kann. Mhm. Es geht, die meisten sagen eher, wir sind sicher. Ja, die sehen sich gar nicht als gefährdet. Warum? Weil die sagen, ja, wir haben entweder, wir arbeiten ja mit Dativ ASP, dann ist ja alles auf den Servern von Dativ, oder wir haben einen ASP-Dienstleister, oder wir arbeiten mit der Smart IT und so weiter. Dieses, das ist nicht interessant, ist eher weniger, sondern wir sind ja ganz sicher. Aber das ist heutzutage nicht mehr so. Ja, das aus unterschiedlichsten Gründen. Also Dativ wird ja in den nächsten Jahren auch in die Cloud gehen. Dann muss ich wiederum schauen, was ich lokal löse. Und auch die Server im Haus haben und Dativ bei sich im Haus auf Servern betreiben, das ist noch am kritischsten von allen. Die haben dann vielleicht einen IT-Dienstleister, der ihnen hier und da Updates aufspielt oder sich um bestimmte Dinge kümmert, wo aber die Sicherheit nicht mehr State of the Art ist. Und auch da, wo ich Dativ mit ASP oder sonst einer Lösung im Einsatz habe, wo das Programm nicht bei mir im Haus auf Servern läuft, bin ich absolut angreifbar. Ich bin angreifbar, weil ich mittlerweile mit Microsoft 365 Lösungen arbeite, die ich vielleicht lokal installiere. Ich arbeite, also Dativ ist ja schon lange nicht mehr das einzige Tool, das die Steuerberatung anwendet. Es gibt ja für alles Mögliche von Schnittstellen, Programm, also alles Mögliche, um irgendwie Daten zu holen aus Vorsystemen. Gibt es ja einige Software-as-a-Service-Anbieter. Es gibt einen Haufen, es gibt die Cloud-basierten Plattformen, Kommunikationsplattformen mit den Mandanten. Es gibt wiederum hier von Internettelefonie bis zu digitaler Signatur so viele Lösungen, die alle Cloud-basiert sind und die häufig eben doch nicht auf meiner Serverlandschaft, also auf meinem Terminal-Server-Ebene, aber also funktionieren und wo ich dann doch wiederum manchmal lokale Lösungen habe, ja, oder eben browserbasierte Lösungen, auf die ich von lokal zugreife. Und das ist ja heute mehr denn je und jeden Tag sprichst was Neues auf dem Markt. Und da ist gar nicht das Bewusstsein da, wie riskant das ist, ja. Und das ist sehr riskant. Also die Risiken und gleichzeitig gilt die Steuerberatungsbranche als eine gut verdienende Branche. Also, Da mangelt es ja nicht daran, dass man nachher irgendwie ein Lösegeld zahlen kann oder auch, dass irgendwelche Bankdaten abgegriffen werden können oder so. Und genau diese, ich möchte jetzt nicht sagen Naivität, aber doch vielleicht ein bisschen, man wiegt sich in Sicherheit, macht es dann auch teilweise leicht. Gleichzeitig mit Mitarbeitern, die sich nie darüber Gedanken machen, viel zu wenig geschult werden und deren Bewusstsein da gar nicht dafür irgendwie darauf ausgerichtet ist, dass sowas kommen kann.
Ja, weißt du, und ich kann das sogar total nachvollziehen, dass man sich das irgendwie so ein bisschen leicht macht, weil natürlich in dem Moment, wo ich für mich sagen kann, ich habe ja alles bei der Dativ, da habe ich das Problem ja in meinem Kosmos erstmal gelöst. Und es ist ein Thema, um das ich mich nicht mehr kümmern muss. Also irgendwie ist es ja eine total menschliche Komponente zu sagen, ja, da sollen sich die anderen drum kümmern, deswegen mache ich das ja. Aber gerade jetzt in diesem Gespräch wird ja deutlich, so einfach ist es eben nicht. Und es lässt sich nicht so einfach wegschieben. Und das Problem wird vor allem dann richtig groß, wenn ich es wegschiebe und die Scheuklappen aufsetze und das gar nicht mehr auf dem Radar habe. Und da geht das Problem ja schon los irgendwie, ne?
Ja, also ich denke, ein großer Weckruf war der Cybersecurity-Vorfall von Geiger ASP. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Das war im November 2023. Geiger ASP war einer, Convotis heißt das mittlerweile, war einer der größten ASP-Anbieter in Deutschland. Und im November 23 hatten die einen ganz schwerwiegenden Vorfall. Das ist bis heute auch teilweise noch nicht ganz bekannt und aufgearbeitet und auch transparent gemacht, was dort passiert ist. Jedenfalls laufen und sind dort sehr, sehr viele Kanzleien gelaufen bei diesem ASP-Anbieter, die von heute auf morgen Störungen hatten, keinen Zugriff mehr hatten und tatsächlich auch dann das komplette System ausgefallen ist. Und es war dann so, dass Geiger dann auch informiert hat, dass es einen Sicherheitsvorfall gibt, dass die Systeme auch nicht auf absehbare Zeit jetzt wieder funktionieren. Es ging dann insgesamt, hatten Kanzleien bis zu 2 Wochen Ausfälle. Und das ist natürlich fatal, wenn Lohnabrechnungen erstellt werden müssen, wenn Fristen ablaufen. Es gab dann Ersatzsysteme und es gab dann Lösungen und auch eine Kommunikation. Ich denke, Geiger war in einer unfassbar schwierigen Situation. Auch und das war ein Reputationsverlust ohnegleichen. Und das war das erste Mal in der Steuerberatungsbranche in Deutschland, wo da auch sehr einen großen Anbieter das getroffen hat und alle ein böses Erwachen hatten und sich hinterfragt haben, das hätte jetzt mir genauso passieren können, ganz zu schweigen von den Kanzleien, die es am eigenen Leib erleben mussten. Und seitdem ist da mehr Bewusstsein dafür da. Aber trotzdem ist das überraschend wenig noch, vor allem, weil in der Branche alle sind immer in ihrem operativen täglichen Hamsterrad. Mhm. Und das Tagesgeschäft ruft und da setzt man sich nicht hin und macht sich über seine Cybersecurity-Strategie Gedanken.
Mhm. Und weißt du, das ist genau der nächste Punkt, wo ich denke, ja, ich finde es so wirklich nur die menschliche Komponente betrachtet total nachvollziehbar. Das ist ja was, was jeder und gerade jeder, der selbstständig ist oder eine Kanzlei hat, wahrscheinlich extrem gut nachvollziehen kann. Es sind ja so viele Dinge, an die man irgendwie denken muss. Das eine ist das operative Geschäft, dann muss aber Marketing nebenher laufen, Fortbildungen müssen laufen, dann kommt sowas wie Cybersecurity. Es sind so viele Themen, mit denen ich mich ja eigentlich gar nicht beschäftigen will. Aber es bleibt halt nicht aus und das wird ja aber immer mehr und mehr.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich sage da immer, also meine Auffassung ist, und so habe ich das auch gehandhabt, ich war ja auch mal mit Einzelkanzlei als Steuerberaterin selbstständig und habe mich dann einer Gruppe angeschlossen, um eben all diese Dinge drumherum, eine Infrastruktur zu haben, wo ich diese Dinge bekomme, wo ich das in Anspruch nehmen kann. Und das ist, was wir bei uns in der Gruppe auch machen. Wir bieten den Kanzleien Unterstützung und einen Full-Service in diesen Themen, auch in der Cybersecurity-Thematik.
Dann lass uns da genau mal drauf gucken. Also vielleicht gucken wir einfach mal auf diese Säulen, denn das, was du gerade angesprochen hast, ist ja dann wahrscheinlich eine, wie ich jetzt schätzen würde, irgendwo zwischen technisch und organisatorisch liegt das, oder? Das, was du gesagt hast, was ihr anbietet für andere Kanzleien.
Ja, genau. Also es gibt immer es sollte immer ein Grundprinzip in der Kanzlei, eine Grundlage geben. Also ein Teil muss in der Kanzlei getan werden. Das können wir nicht von außerhalb, das kann kein Dienstleister von außerhalb. Und das ist natürlich immer ein Wissensmanagement. Also Kanzleiinhaber und Inhaberinnen müssen Bewusstsein dafür haben und müssen auch ein Verständnis für ihre eigene Technik haben und für ihre eigenen Strukturen. So, und dann geht's aber weiter mit, was kann ich dann auslagern an jemand Externes, an einen Dienstleister, der meine Systeme überprüft, der mir hier die Schwachstellen aufzeigt, der mich begleitet und mich auch unterstützt, in das trotz meines Alltagsgeschäfts zeiteffizient umzusetzen, dass wir einfach die Sicherheitslücken, die wir haben, erkennen und dann auch schließen und wie wir das effizient umsetzen. Und das ist, was wir eben machen, eine Analyse. Wir besprechen das, wir geben Tipps und wenn es ganz tief in die Technik geht, wir kommunizieren da auch mit der bestehenden. Viele haben ja einen IT-Dienstleister in irgendeiner Form.
Das denke ich mir.
Ja. Und der ist aber auch oft nicht so nah dran. Der setzt dann irgendeinen Standard auf und wie gesagt, das ist manchmal nicht mehr State of the Art oder an dem gehen einige Dinge vorbei informativ, nämlich, dass man hier und da doch noch eine andere Software-as-a-Service-Lösung anwendet, die lokal funktioniert und nicht irgendwie beim ASP-Dienstleister oder es irgendein anderes, ich sage immer Gewurstel in der Kanzlei gibt. Man kauft die Hardware selber, weil es günstiger ist als beim IT-Dienstleister. Dann gibt's da wieder Probleme, weil da die Updates, Microsoft-Updates nicht gemacht wurden oder was auch immer. Das ist dann manchmal auch so eine Mischlösung und dann entstehen genau diese Sicherheitslücken.
Und es geht ja auch so, sorry für die Unterbrechung, es geht ja auch so wahnsinnig schnell. Weißt du, ich habe gerade ein Problem. So, und das will ich jetzt lösen. Also, ja, komm, dann kaufe ich das halt schnell, wenn es jetzt mein Problem löst. Wenn ich jetzt nämlich an den Dienstleister gehe, dann dauert es eine Woche. So, und das ist ja auch das wieder, die menschliche Komponente. Ist super nachvollziehbar, aber eine Riesengefahr in genau dem Thema.
Ja, genau, das ist es. Also, ich brauche für die neue Mitarbeiterin oder die Mitarbeiterin geht auf Geschäftsreise, braucht dringend irgendwie ein Tablet oder ein Laptop. Den hole ich kurz bei Mediamarkt, ich richte den irgendwie kurz ein. Das kommt schon mal vor. Ein Risiko sind, und das ist nicht zu vernachlässigen, auch die Smartphones. Ja, wir haben ganz häufig, ist das ein Geschäftshandy oder auch, wenn es kein Geschäftshandy ist, aber ich installiere mir dann doch irgendwelche Dativ-Anwendungen drauf. Klar, wenn das nur ein Smart-Login ist oder so, okay, das ist ja nur Zwei-Faktor-Authentifizierung, aber dann gibt es doch auch andere Dinge, die auf dem Smartphone vielleicht laufen, irgendwie Microsoft-Anwendungen. Und habe da auch wieder eine Sicherheitslücke gegebenenfalls, wenn das auf dem privaten Smartphone. Und generell ist das so eins der größten No-Gos, auf den privaten Endgeräten von Mitarbeitern dann irgendwie Kanzlei-Themen lösen zu wollen. Das war während der Corona-Zeit ganz großer Schmerz, weil ja viele ins Homeoffice mussten und ihren Stand-PC jetzt vom Büro nicht mitnehmen konnten. Da wurde dann ganz viel, so ganz kurzerhand mal auf dem privaten Laptop zu Hause da Dativ-Lösungen installiert oder eben VPN, also per VPN. Also es gab unterschiedlichste, ich nenne es jetzt mal Notlösungen, die dann aber sicherheitstechnisch total kritisch waren. Und manche laufen da heute noch. Oder auch eben tatsächlich der Punkt Remote und Homeoffice, Remote Work und Homeoffice ist ja auch sehr im Trend, ja. Also das ist ja Und auch da wiederum, wie sind diese Geräte gesichert? Wer kümmert sich darum? Das ist häufig auch so, dass da die IT, der IT-Dienstleister, der die Kanzlei betreut, manchmal gar nicht so sehr im Bilde ist, wer wo mit welchem Gerät unterwegs ist. Und wie ist das dann gesichert?
Und auch gar nicht im Bilde sein kann, oder? Denn jetzt jetzt hast du die Kanzlei ausgestattet, alle können mit Laptop arbeiten, können ins Homeoffice gehen, weil du sowieso digital bist. So, jetzt hast du aber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gar keinen privaten Laptop mehr nutzen, sondern dann an ihre YouTube, Instagram, privaten E-Mails, abends noch irgendwie einen Stream, der jetzt nicht die ARD-Mediathek ist oder so, im Internet ziehen und plötzlich ist es auf dem gleichen Rechner. Und auch das kann ein Dienstleister, ja, wie soll der das mitbekommen? Also das ist ja schier unmöglich, zumal du ja nicht der einzige Kunde des Dienstleisters bist.
Ja, es hängt auch davon ab, was ich auf dem Laptop dann freigebe, also ob eigene Installationen möglich sind oder nicht. Aber natürlich kann da ganz viel passieren. Das ist dann wiederum eine organisatorische Frage der IT-Richtlinie. Mhm. Möchte ich als Arbeitgeber das erlauben oder sage ich, der PC ist wirklich nur für Arbeitsthemen zu gebrauchen, zu nutzen? Ich möchte nicht, dass du dort dein privates E-Mail-Postfach ins Outlook installierst und so weiter. Andererseits installieren viele auch ihr geschäftliches E-Mail-Postfach auf dem Handy, ohne mit dem Arbeitgeber das abzuklären. Also das ein in die eine und in die andere Richtung. Das ist eben ganz wichtig, das Organisatorische. Also ich muss es regeln. Ja. Ich muss klare Regeln aussetzen. Ich muss es kommunizieren. Dann habe ich da auch eine gewisse Kontrolle darüber. Ein wichtiger Punkt, weil das hier auch ein bisschen grenzt an das Thema. Viele fühlen sich ja auch sicher. Ich habe das wirklich schon so gehört, dass mir zu mir jemand gesagt hat, ja, aber wir haben da keine Probleme. Wir haben ja einen Datenschutzbeauftragten. Ja. Und dann denke ich, also Datenschutz und die Datensicherheit, das sind unterschiedliche Themen. Datenschutz, das ist die DSGVO. Da geht es um sensible personenbezogene Daten, die nicht irgendwo bekannt werden dürfen. Das sind Lohn- und Gehaltsabrechnungsdaten oder sonst was, also personenbezogene Daten und DSGVO. Und das ganze Thema ist nochmal eine andere Schublade. Also der Datenschutzbeauftragte, der hat jetzt nichts damit zu tun, ob irgendwie mein Handy gehackt werden kann oder so. Natürlich können dann auch Datenschutzvorfall, DSGVO-relevanter Vorfall entstehen. Aber ich habe keine Cybersecurity, weil ich einen Datenschutzbeauftragten habe. Also das ist eine andere Geschichte und das muss ich mir bewusst machen. Die Cybersecurity ist eine andere,
Finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Hinweis. Finde ich spannend. Hätte ich jetzt persönlich so nicht zusammengeworfen. Mag daran liegen, dass ich selber mal so eine Ausbildung zum Datenschutzbeauftragten gemacht habe. Und das ist auch ein Thema. Ja, das passiert, wenn du zur falschen Zeit am Kopierer stehst. Das ist jetzt nichts, was ich mir rausgesucht habe. Aber es ist tatsächlich was völlig anderes. Plus, es greift den gleichen Gedanken wieder auf, ne? Naja, der ist schon verantwortlich. Ist eigentlich auch total fies, weil ich schiebe damit jemanden, der gar nichts machen kann, was ich auf meinem Gerät, der gar nicht beeinflussen kann, was ich auf meinem Gerät mache, dem schiebe ich plötzlich die ganze Verantwortung rüber. Das ist auch total fies eigentlich.
Genau so ist es, ja. Und da sind wir wieder bei dem Punkt organisatorisch, also eine IT-Richtlinie, die den Mitarbeitern, die meinen das ja nicht böse oder die wollen ja nichts ausnutzen. Das ist einfach, man macht das Handling in seinem Arbeitsalltag, wie es halt am praktischsten ist. Und da ist eine klare Regelung, eine klare Kommunikation. Was darf ich? Was soll ich? Wie soll ich mich verhalten, wenn es ein Problem gibt? Worauf sollte ich achten? Und dann eben auch die Schulung. Wie sehen Dinge aus, die gefährlich sind? Wo sollte ich misstrauisch werden? Das ist auch für viele im privaten Bereich sehr hilfreich. Ja, das sind nämlich häufig die gleichen Regeln, an die man sich da halten kann. Und da auch dann der Punkt wiederum Schulung, Information, Bewusstsein schärfen.
Mhm. Finde ich auch nochmal einen wirklich schönen Punkt, den du da gerade gemacht hast. Das kennen nämlich wahrscheinlich zumindest die Jüngeren alle. Du wirst das wahrscheinlich auch kennen, Elisa. Ich habe einen jüngeren Bruder und wir haben unseren Eltern wirklich Screenshots geschickt, wenn wir selber Phishing-Mails bekommen haben, wo wir markiert haben, worauf die achten können. Und das ist total spannend, weil die mittlerweile immerhin die Sachen dann schicken und fragen, ist das echt oder ist das nicht echt? Und das zeigt eben, finde ich, genau das nochmal, wie wichtig dieser Schulungsaspekt ist und das auch immer wieder zu zeigen. Und da auch durchaus, wenn man das selber wahrnimmt, ja auch Kolleginnen und Kollegen sowas mal zu schicken und zu sagen, hey, ich habe hier was bekommen, passt mal auf. Das kann ja schon total hilfreich sein.
Ja, Absolut. Also was wir auch immer machen, diesen CEO-Fraud, also wenn das die Geschäftsführung eine E-Mail schreibt, bitte überweist den Betrag an diese Rechnung, also bezahl diese Rechnung, da schicken wir auch immer Screenshots in die Runde, weil das halt so echt aussieht. Das ist mit Firmenlogo, das ist der Name vermeintlich oben. Wenn man auf die E-Mail-Adresse klickt, dann sieht man, oh, das ist irgendwas ganz kryptisch Langes. Das ist gar nicht von meiner Chefin oder von meinem Chef. Aber erstmal steht da einfach nur Elisa Lutz, ja, und es sieht sehr authentisch aus und Firmenlogo, alles sieht genau aus, wie es sein könnte, nur dass es nicht von mir ist und dass es diese Rechnung nicht wirklich gibt und dass es irgendein Konto in Spanien ist. Ja, oder manchmal auch deutsche Konten, das ist natürlich auch. Und das ist echt ein springender Punkt. Man hat ja früher, haben die Eltern immer, es gibt auch diesen Spruch, früher haben die Eltern immer zu einem gesagt, sprich nicht mit Fremden. Und heute muss man den Eltern immer sagen, klick keine Mails an ne, das ist die umgedrehte Geschichte.
Ja,
Aber
stimmt.
tatsächlich ist es so, ja.
Ja. Da habe ich auch, und da merkt man, finde ich, auch die Dimension, habe ich mal per E-Mail eine Rechnung von einer Schreinerei bekommen, die wirklich täuschend echt aussah, schon in der E-Mail. Und dann dachte ich, naja, also ich habe wirklich in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nicht mir irgendwas von einer Schreinerei machen lassen, was ich nicht wirklich noch in meiner Wohnung hätte oder so. Und dann stand unten auch eine Telefonnummer, die Rechnung habe ich nicht angeklickt, also diese PDF, die auch gesippt war. Von daher, man erkennt ja dann diese Indizien. Und dann habe ich das aber mal so ein bisschen gegoogelt und mal versucht, diese Nummer anzurufen. Und dann erreicht man unter dieser Nummer auch tatsächlich diese Schreinerei. Das war total abgefahren. Und die hatten dann aber schon auf dem Anrufbeantworter gesprochen, wenn sie eine Rechnung von uns bekommen haben, dann bitte nicht in der Leitung bleiben, sondern diese Rechnung einfach ignorieren. Und das, finde ich, zeigt mal, welche Konsequenz das auch haben kann, wenn man Opfer von so einem Fall wird. Die hatten das auch auf der Website dann nochmal stehen, dass die eben
Genau.
Opfer, und das ist, finde ich, also das sind genau die Schäden, die du angesprochen hast. Das eine ist irgendwie der finanzielle Schaden und das andere ist aber der Reputationsschaden. Und das tat mir in dem Fall wirklich leid, weil mir auch nicht einfällt, wie du sowas wieder aus der Welt räumen kannst mit noch so vielen Anrufbeantworteransagen oder Hinweisen auf der Website. Das ist natürlich total im Raum und du weißt ja auch nicht, ob das jemals aufhört oder ob das immer weitergeht.
Und ich habe das tatsächlich auch schon bei großen Anwaltskanzleien und großen Steuerberatungsgesellschaften erlebt, ja, dass da eine Person versehentlich was angeklickt hat, das E-Mail-Postfach wurde gekapert und dann ging dann, das ist dann gerne auch mal am Wochenende, damit keine so schnelle Reaktion kommt, und dann gingen dann 5000 E-Mails. Zum einen wurde das Adressbuch ausgelesen. Also bei dir, du sagst ja, mit dem Schreiner hatte ich noch nie was zu tun, aber stell dir vor, du hattest den erst vor einem Monat beauftragt, dann kommt eine Rechnung.
Genau.
Und dann ging da an Mandanten und an Kontakte tatsächlich eine E-Mail raus mit Zahlungserinnerungen, die auch das Logo des Unternehmens und so hatten. Also das sind wirklich sehr professionelle, sehr ausgefeilte Fälle, und das ist hochkriminell. Und die meisten kommen aus dem Ausland tatsächlich, aber man merkt, das sind nicht die klassischen Spam-E-Mails, wo man die deutsche, also wo deutsche Sprache ganz so schlecht ist, dass es schon verdächtig ist.
Das heißt also, absolut verstanden, diese IT-Richtlinie, wirklich eine ganz wichtige Sache. Dann auch total verstanden, diese permanente Arbeit an der menschlichen Komponente, also Trainings, Schulungen, auch diese Phishing-Mail-Trainings. Du hast aber auch angesprochen, technisch lässt sich einiges machen. Und du hast gerade auch gesagt, okay, als erstes macht ihr so eine Analyse. Was ist denn überhaupt da? Also da geht es ja dann wahrscheinlich um, ich schiebe das nochmal vor, in dieser Analyse geht es ja um genau das, wahrscheinlich zu gucken, nutzen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das auf dem privaten Handy? Was ist so das Umfeld, oder?
Ganz genau. Ja, also ich bin überrascht, auch so in mittelständischen Kanzleien, sagen wir jetzt mal 3, 4 Partner und irgendwie 50, 60 Mitarbeiter. Und ich bin dann immer wieder überrascht, wenn wir einen Fragebogen ausgeben, dass alle Mitarbeiter mal ausfüllen, wo nutzen sie welche Anwendungen, zum einen auf den Geschäftsgeräten, auf der Geschäftshardware und dann wiederum auf der privaten Hardware, was beruflich aber irgendwie verbunden ist, wo wird was genutzt? Und dann sind die Kanzleiinhaber häufig ganz schockiert, was da eigentlich alles passiert, ohne dass sie es wussten. Und auch im geschäftlichen, also wie gesagt, also durch die digitale Transformation ändert sich unser Arbeitsalltag ja massiv. Und jetzt, ich will gar nicht von ChatGPT anfangen, aber in wie vielen Kanzleien gibt es dafür keine Regelung? Und dann wird ChatGPT irgendwie auf einem privaten Gratis-Account, wird dann irgendwas Berufliches gefragt, irgendwas von einem aktuellen Fall aus dem Arbeitsalltag. So, da habe ich ja schon eine gewisse Vermischung. Und genauso ist es mit anderen Anbietern, mit anderen Dienstleistern, mit, ich weiß nicht, da gibt es so, also zum Beispiel North Data, finde ich ein sehr gutes Beispiel. Das ist eine Plattform, ich weiß nicht, ob du das kennst, um Handelsregisterdaten ganz schön übersichtlich abzufragen. Ja, und auch das nutzen, da gibt es ja auch für gratis viel zu, also vieles, was man abfragen kann, so dann gibt es das als browserbasierte Lösung. Ich logge mich da nur schnell ein und mache da bestimmte Abfragen und frag Dinge über meine Mandanten ab und so weiter. Aber das sind ja alles Sachen, die mache ich gegebenenfalls lokal. Das ist in keiner Form gesichert. Und da sind viele überrascht, weil sie ihnen gar nicht bewusst ist, wo die Mitarbeiter eigentlich Arbeitsthemen, Kanzleithemen außerhalb der Sicherheit, die sie für ihre Kanzlei sich denken, ja, auf der Terminal-Server-Ebene mit bestimmten Firewalls, mit bestimmten Virensoftware, Antivirensoftware und so weiter. Mhm. Und dann läuft doch irgendwie überraschenderweise vieles in irgendwelchen Formen außerhalb davon und man gibt doch viele Daten und Informationen preis und öffnet in ganz vielerlei Hinsicht Sicherheitslücken. Oder auch klassisch, wenn bestimmte Dinge nicht geregelt sind, einfach, das ist auch so. Wie oft machen Sie denn da Sicherungen? Wie oft ändern Sie das Passwort? Wie oft wissen Sie eigentlich, welche Accounts es überall gibt? Das Bewusstsein, wo überhaupt ein Account angelegt wurde, ist auch schon immer spannend.
Das ist, auch da kann ja jeder und jede sich selber mal fragen, ob man das noch weiß. Und es ist total interessant, weil dieses Bewusstsein bei mir tatsächlich auch erst wirklich gekommen ist, als ich mal einen Fall hatte, als am Freitagabend mal die Polizei anrief und sagen, ja, folgendes Thema und so weiter. Ne? Und das ist, erst dadurch wird dir das bewusst. Und ich hatte damals wirklich das ganz, ganz große Glück, da ging es um einen Online-Betrug und ich hatte das ganz, ganz große Glück, dass ich einfach nachweisen konnte, wo meine Daten ganz offensichtlich geleakt wurden. Und dann ist das auch eine ganz schnelle Sache gewesen. Dann war der Nachweis wirklich lückenlos zu erbringen, dass das offensichtlich mit einer geklauten IP-Adresse ist. Aber es war schon spannend, weil ich mir bis zu diesem Zeitpunkt, ich war wirklich völlig sorglos unterwegs. Und wenn das nicht passiert wäre, wäre ich das wahrscheinlich auch heute noch.
Und ein großer Punkt deshalb zum Organisatorischen, also um sich zu schützen, kann man sehr viel machen. Wir haben dann nach dieser Analyse, also da kommen ganz viele Dinge raus, die überraschend sind für viele. Und wir legen das alles mal offen, dieses Bewusstsein auch einfach nur bestimmte, okay, ist die Hardware hier schon sehr veraltet oder so. Das kommt auch einfach mal vor. Und dann der nächste Punkt ist, wie kriegen wir das organisatorisch so geregelt, dass da mehr Sicherheit drin ist? Zu dieser Frage zum Beispiel ist dann ein Passwortmanager die Antwort. Ja, also ein Passwortmanager, alle Accounts, die irgendwo neu angelegt werden, auf entweder persönliche E-Mail-Adressen von Mitarbeitern oder auf allgemeine irgendwie Office@E-Mail-Adressen oder so. Das muss irgendwo dokumentiert sein, damit man eine Übersicht behält, zugeordnet sein, dann auch, wer darf diese Passwörter und Zugänge einsehen und wer nicht. Und da gibt's, also heutzutage würde ich jedem Unternehmen vom kleinsten, wirklich mit Zwei-Mann-Betrieb bis zum großen, aber umso größer, desto eher haben die das auch schon, Passwortmanagement-System empfehlen. Ja, auch ehrlicherweise viel, also im Privatbereich würde ich es tatsächlich auch empfehlen, Passwortmanagement-System. Dass man ja auch nicht nur sein eines Passwort überall angibt. Das ist, aber natürlich will man sich auch nicht 15 Passwörter merken. Und das ist dann komfortabel, ein Passwortmanagementsystem. Also das sollte eigentlich wirklich der erste Schritt sein, ist auch ganz häufig der erste Schritt. Und dann hat man auch eine Übersicht, auch wenn Mitarbeiter ausscheiden, dann weiß man, wo muss ich welche Konten noch kündigen, welche Zugänge. Ganz kritisches Thema auch, Passwörter von Mandanten, ja, die dann sagen, können Sie sich die und die Daten nicht jeden Monat einfach selber ziehen, bevor ich mich da einlogge. Da muss man natürlich auch ein sauberes, also ein Passwortmanagement und eine Verwaltung von diesen Zugängen haben, weil das ist ja rechtlich dann äußerst kritisch.
Total. Und vor allem auch das, genau in der Konsequenz will man sich's, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn du plötzlich dann deine Mandanten noch erklären darfst, folgendermaßen, das Passwort ist nicht mehr nur noch bei uns, sondern das ist jetzt allgemein im Umlauf. Aber wir wissen auch gar nicht so ganz genau, wo. Das ist, den Anruf willst du, glaube ich, nicht machen.
Ja.
Das heißt, Analyse, das Offenlegen, habe ich total verstanden, und dann genau in diese organisatorischen Regelungen reingehen. Und dann hast du gesagt, technisch gibt es da schon ganz viele Komponenten. Passwortmanagementsysteme sind eins. Was gibt es noch so, wo du sagst, da muss man sich als Kanzler einfach mit beschäftigen und das ist absolut sinnvoll?
Also das, wenn wir nochmal diese erste Säule Hard- und Software, dann bin ich der Meinung, sollte ein Grundwissen immer bei einer Kanzleileitung auch da sein, was aktuell State of the Art ist, was die Hardware betrifft. Also ich sag nicht, dass man irgendwie hier der IT-Techniker sein muss, aber zu wissen, ist das jetzt, welche Windows-Version man nutzt oder was der Unterschied ist zu einem Microsoft 365-Account oder also zu eben älteren Lösungen und all solche Dinge, da braucht man Grundwissen. Ja, das halte ich heutzutage für genauso wichtig, wie steuerliches Fachwissen auf dem neuesten Stand zu halten. Natürlich kann man das an einen Dienstleister auslagern, das ist gar kein Problem, völlig sinnvoll. Also ich will jetzt auch nicht immer gucken, was der neueste Laptop ist oder so, welche Intel-Version jetzt Sinn macht oder so. Aber wichtig ist, dass ich grundlegend das Bewusstsein habe, wir sollten da immer auf dem neuesten Stand sein und dann auch natürlich, das klingt erstmal logisch, aber ganz viele, also die Updates, ja. Wenn Microsoft Patch Day ist, dann muss ich schauen, dass meine Microsoft-Version auf dem neuesten Stand ist. Das ist ja ein ganz, also das schließt ja immer sehr viel Sicherheitslücken. Das klingt easy, aber du wärst überrascht, wie viele da nicht drauf gucken oder das gar nicht wissen oder nicht machen. Oder die interessiert das nicht. Und dann gibt's manchmal auch Kommunikationsprobleme. Das ist auch sowas, was Hard- und Software betrifft, sage ich immer, sprich mit deinem IT-Dienstleister, ja, regelmäßig. Sind wir noch auf dem neuesten Stand? Mhm. Ist das State of the Art der Technik, die wir haben? Sind unsere Server noch ausreichend gesichert? Ich meine, auch sind die ausreichend schnell, ja. Das ist wichtig. Und am besten auch IT-Dienstleister suchen, die auf Steuerkanzleien spezialisiert sind, damit die einem dann nicht irgendwas Überdimensioniertes verkaufen wiederum, was man dann doch gar nicht bräuchte. Und dann auch ganz wichtig, Prozesse. Ja, und Prozesse bedeutet, habe ich einen geregelten Mitarbeiter-Onboarding-Prozess? Das bedeutet, wann wird wie Hardware zur Verfügung gestellt? Wer schult dann? Gleichzeitig auch, zu welcher Zeit gibt es die Informationen darüber, wie wir wo arbeiten? Also IT-Richtlinie. KI-Richtlinie ja auch, Datenschutzrichtlinie ist ja sowieso Pflicht, ja. All diese Dinge sind das Teil meiner Einarbeitung, werden die Leute informiert. So, und dann auch beim Mitarbeiter-Onboarding wird dort, das ist ja der erste, da wird ja der erste Keil gesetzt, wie später in der alltäglichen Arbeit ja verfahren wird mit bestimmten Risiken, wird dort eben klar gemacht, was die Risiken sein könnten und dann dieser ganze, in diesem Onboarding-Prozess, der geregelt sein muss, die ganze Kommunikation, die geregelt sein muss und dann auch, wo finde ich welche Informationen? Also auch später, wenn ich geregelte Prozesse habe, wenn ich weiß, wie ich bestimmte, wer für was zuständig ist, auch ganz schönes Thema, Benutzermanagement. Wer hat welche Rechte? Wer kann wo was löschen? Mhm. Muss es sein, dass irgendwie, also das sehe ich auch bei der IT-Beratung im mittelständischen Unternehmen, dass völlig unnötigerweise ganz viele Leute Rechte freigeschaltet haben in vielen Systemen. Und wenn dann denen ihr Account oder gekapert wird, dann können da Dinge passieren, das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, dass die überhaupt zum Beispiel Zugriff haben. Aber man hat halt aus Bequemlichkeit den Zugriff nicht eingeschränkt, weil man gesagt hat, ja, aber der Gabi vertraue ich doch. Da muss ich jetzt nicht irgendwas sperren für die. Naja, aber wenn der Gabi ihr Account, das ist halt eine Risikolücke. Wenn die Gabi da mal gehackt wird, dann und die mit ihrem Account dann die Daten verschlüsselt werden können, gestohlen werden können oder was auch immer, dann habe ich ein Problem. Also lieber da, also Benutzermanagement, Benutzerzugriffsrechte-Konzept, ja, ein Zugriffsrechte-Konzept, wer kann wo zugreifen, ist das nötig, dass da alles offen ist. Ich gehe ja auch nicht aus dem Haus und lasse die Haustür offen. Ja, also
schöner Vergleich.
Weil ich der Gabi vertraue, dass sie da nicht reinkommt, ja, aber wenn jemand anderes das weiß, kommt er zu Gabis Tür rein, ja. Also, und das ist so, also Zugriffsmanagement, Benutzermanagement, ja. Ganz viel gibt's da organisatorisch dann, wie gesagt, auch Mitarbeiter-Offboarding. Ja, werden dann alle Accounts rechtzeitig gelöscht, werden alle Zugänge gesperrt und so weiter. Struktur einfach, ja, bewusst, dass man da bewusst vorgeht und eben nicht, es wird halt irgendwie gemacht, jetzt kommt jemand schnell, dann holen wir einen Laptop bei Mediamarkt, Hauptsache der kann morgen arbeiten.
Okay, das heißt, wir haben aufgesprochen jetzt so das Organisatorische nochmal, Elisa, diese IT-Richtlinie, Prozesse, Struktur und dann bleibt am Ende aber trotzdem nochmal die menschliche Komponente, auf die wir da auch nochmal einen Blick werfen können.
Ja, richtig. Also tatsächlich sind die Fälle, die ich im Alltag und in der Beratung erlebt habe, immer irgendwie auch auf menschlichen Fehlern basiert gewesen, auf Unsicherheit, auf nicht informiert sein. Da besonders ein Fall, eine größere Steuerberatungsgesellschaft, die innerhalb von 6 Monaten sogar mehrere, also über Phishing-Mails, mehrere Sicherheitsvorfälle hatte, wo es dann tatsächlich so war, dass zwei Mitarbeiterinnen, das waren zwei weibliche und ein männlicher, am Ende solche E-Mails angeklickt haben, ihr E-Mail-Konto gehackt wurden und dann das Postfach ausgelesen wurde, dass an tausende andere E-Mail-Adressen quasi wiederum Spam verschickt wurde. Und das war ein großer Problem, es war sehr peinlich, ein großes Ärgernis und dann hat das Unternehmen uns da auch in die Beratung geholt und wir haben vollumfänglich eben genau das gemacht, die Analyse betrieben, geschaut, was kann gemacht werden. Das war im Jahr Ende 23, Anfang 24, wo sie mehrere solcher Fälle hatten. Und wir haben ihnen dann geholfen, ein Cybersecurity-Konzept aufzustellen, mit Schulungen, mit organisatorischen Maßnahmen, mit klaren Regelungen. Seitdem hatten sie solche Fälle nicht mehr, weil einfach das Bewusstsein geschärft war. Und deshalb lohnt sich das auch. Also wir haben eine Zeit, wir sind in der digitalen Transformation. Alles ist so, verändert sich jeden Tag so disruptiv. Und jetzt kommen überall noch KI-Tools dazu. Die KI, die uns so viel abnehmen soll, KI-Agenten und so weiter und alles Mögliche, das über irgendeinen Software-as-a-Service-Anbieter cloud-basiert gelöst werden soll. Da ist es wichtig, dass wir uns eben wappnen, auch vor der Kriminalität, die da mitkommt. Und dann kann man auch diese neuen Arbeitsweisen, die kann man dann eigentlich voller Zuversicht entgegenschauen und man kann nachts ruhig schlafen, wenn man sich da gut aufgestellt hat, wenn man sich bewusst mit dem Thema beschäftigt.
Kannst du da so einen Einblick geben, wenn ich dich jetzt heute als Kanzlei kontaktieren würde, wie lange sowas dauert? Es hängt wahrscheinlich ja von der Größe ab und so weiter, aber von der Analyse bis zu so einer ersten Stellungnahme, nenne ich es jetzt mal, wo du sagen kannst, hey, da und da müsstet ihr mal ran. Wie lange dauert sowas?
Das hängt vom Bedarf ab. Also es gibt ja diese schöne Regel, es dauert so lange, wie viel Zeit man dafür hat. Und wir hatten schon kritische Fälle, also genau sowas, wo es mehrere Fälle innerhalb von wenigen Wochen oder auch kritische Fast-Cyber-Vorfälle gab, wo wir dann sehr schnell handeln müssten, wo man dann wirklich auch relativ schnell herausfinden musste, was sind die kritischen Punkte, warum ist jetzt innerhalb kurzer Zeit mehrmals was passiert. Und das kann dann auch wirklich innerhalb von Wochen gehen. Ja, da muss das Unternehmen oder die Kanzlei auch aktiv mitarbeiten. Da war aber die Dringlichkeit schon so hoch und das Problembewusstsein so hoch, dass man sehr motiviert und engagiert war. Grundsätzlich ist eine Analyse sehr kurzfristig auch möglich, wirklich in ganz kritisch, also in akuten Fällen muss man ja sowieso erstmal Schadensbegrenzung und erstmal forensisch arbeiten sozusagen. Was ist da passiert und wie retten wir die Situation oder was passiert jetzt mit den Daten? Das sind ja auch teilweise dann auch wirklich, da muss in gewisser Weise manchmal auch die Kripo eingeschaltet werden. Bei diesen oberflächlichen Phishing-Themen übrigens dazu noch, da kann man Anzeige erstatten. Man wird meistens von der Polizei gesagt bekommen, das ist unlösbar. Die sind irgendwo, die sitzen dann irgendwo in Russland oder in Asien oder und da ist nicht drauf zuzugreifen. Aber wichtig ist, in wenigen Wochen ist das möglich, je nach Größe des Unternehmens kann so ein Prozess auch das Begleiten von eben Prozessdokumentation, Strukturen, saubere Verfahrensdokumentation und so weiter, kann das aber auch, wenn man das ausführlich angeht, diese Begleitung, da begleiten wir auch manchmal monatelang, weil der Bedarf einfach da ist. Ich denke, man braucht in jeder Kanzlei und in jedem Unternehmen durchdachtes und ein bewusstes Cybersecurity-Management. Das ist, wie gesagt, ich gehe ja auch nicht aus dem Haus und lasse die Tür offen. Ich gehe auch nicht aus dem Büro und lasse die Tür offen. Aber wir sind da sehr, sehr gutgläubig, was halt unsere IT betrifft und unsere Cybersicherheit. Und das ändert sich, also das müssen wir rapide ändern. Also nicht ohne Grund 148 Milliarden Schaden in einem Jahr. Das ist viel Geld, mit dem hätten wir andere Dinge machen können für unsere Wirtschaft. Also.
Ja, auf jeden Fall. Da war ich auch überrascht. Ich kannte die Zahlen nicht. Da war ich total überrascht von diesen 148 Milliarden Euro. Und ich finde aber, dass du das jetzt auch hier wieder schön dargestellt hast, weil es macht ja auch so ein bisschen Hoffnung, muss man ganz ehrlich sagen, dass es eben möglich ist, was zu tun und dass es auch nicht 3 Jahre dauert, um sich da eine Burg aufzubauen, in die keiner mehr reinkommt, sondern dass auch ganz kleine Systeme wie ein Passwortmanager schon total hilfreich sein können und Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das, finde ich, ist die schöne Komponente in der heutigen Folge. Auch, dass man eben was tun kann und gar nicht zuschauen muss. Aber es braucht eben die Awareness dafür.
Ja, also wie du schon sagst, da gibt's ganz viele so Quick-Wins, ja, so Kleinigkeiten, die ich umstelle, die weder viel Geld kosten noch sehr umständlich sind oder langwierig und trotzdem da Lücken schließen, die gefährlich sein könnten. Mhm. Und genau das ist es. Und wir wollen ja in dieser Zeit, die technologisch sich ja so schnell verändert und unseren Alltag, die Technologie prägt unseren Alltag so stark und dann wollen wir doch da auch mit Zuversicht und Freude und Optimismus reingehen und nicht irgendwie noch Sorge haben müssen, dass uns das in der einen oder anderen Form um die Ohren fliegt.
Ja, absolut. Ich mache mal was ich noch nie gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen, Elisa. Es gibt eine, wie ich finde, vom SWR sehr, sehr gut gemachte Dokumentation, die sich auch in der ARD-Mediathek findet. Die nennt sich Putins Bären. Und da geht es tatsächlich um genau solche Cyberangriffe, jetzt nicht auf Steuerkanzleien, sondern auf eine ganz andere Ebene. Da geht es um Angriffe auf die Bundesregierung, auf US-Wahlen oder auf die Ukraine. Und als ich die angeschaut habe, habe ich auch nochmal anders über dieses Thema gedacht, weil ich gemerkt habe, oh wow, das ist auch eine Art der Kriegsführung, die in der aktuellen Zeit stattfindet. Das hat sich verändert und mich hat dies sehr beeindruckt und seither habe ich auch nochmal anders drüber nachgedacht, wie schnell man auch zum Helfenden von Instanzen werden kann, was man gar nicht werden möchte, aber es geht eben so schnell und da kann eine Phishing-Mail ausreichen, sodass über mein Konto 500 weitere angeschrieben werden und wenn da nur wieder zwei dabei sind, dann ist das eine Exponentialfunktion irgendwann und das ist
ganz genau.
Heißt Putins Bären, also kann ich auch jedem und jeder wirklich nur ans Herz legen. Ich fand die total gut gemacht und wirklich spannend, um da auch nochmal drüber nachzudenken.
Muss ich mir dann auch noch anschauen. Klingt auf jeden Fall richtig spannend, ja.
Das sehr, sehr gerne. Lass mich dann gerne wissen, wie du es fandest. Aber an der Stelle, Elisa, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und vor allem für das Darlegen dieses Themas, auf das ich sonst wahrscheinlich gar nicht gekommen wäre oder zumindest nicht drüber nachgedacht hätte, dass das eben auch absolut Podcast wert ist. Also vielen, vielen Dank dafür deine Einblicke und deine Erfahrungen.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen ein bisschen die Augen öffnen konnte für das Thema.
Das hoffe ich tatsächlich auch. Das wäre schön. Und dann sage ich an der Stelle bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.
Vielen Dank. Tschüss.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.